In unserem Jahresthema, ich glaube, wir beenden das Thema. Sollen wir es versuchen? Wir versuchen es noch einmal. Wenn es dann nicht funktioniert, dann steigen wir direkt aus oder um. In unserem Jahresthema Liebe hoch 4, Gott in... Das wird nix. So, fangen wir den Satz zum dritten Mal an. In diesem Thema, in dem wir drinstecken, Liebe hoch 4, Gott in allen Dimensionen zu lieben, mit Herz, Seele, Verstand und Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. In diesem Thema gehen wir davon aus, dass wenn wir Gott besser kennenlernen, ihn genauer anschauen, wie er ist, wie schön er ist, dass es automatisch dazu führen wird, dass wir ihn auch mehr lieben, dass wir uns in ihn verlieben. Vor 3 Wochen habe ich über den Namen Gottes gepredigt. Und wenn wir über Namen in der Bibel nachdenken, dann ist es so, dass in der Bibel Namen eigentlich nie nur Namen sind, sondern da hängt immer auch die Identität von jemandem mit dran. Das ist bei Kindern so. Man wünscht sich sozusagen immer, wenn in der Bibel Namen vorkommen, die Eltern sozusagen, das ist bewusst gegeben. Man denkt, dieser Name hat eine Bedeutung und die Hoffnung und der Wunsch ist, dass das Kind in die Bedeutung von diesem Namen hineinwächst, dass sich dieser Name im Leben des Kindes erfüllt. Es gibt auch heute noch, dass Namen nicht nur Namen sind, sondern dass da wirklich mehr mitschwingt. Es gibt so Namen, gab es mal einen Artikel zu, ein Name, ich nenne jetzt diesen Namen nicht, aber dieser Name ist kein Name, sondern eine Diagnose. Es ist nachgewiesen zu sagen, dass bestimmte Namen, wenn man die seinen Kindern gibt, dann sorgt man damit automatisch dafür, dass die in der Schule schlechtere Noten bekommen, weil die Lehrer davon ausgehen, wer diesen Namen hat, der kann nicht ganz so clever sein. Also gibt's tatsächlich. Also falls ihr schwanger seid und überlegt, was für ein Name, kommt nochmal auf mich zu. Ich kann euch da Tipps geben. Ich weiß, wie das ist als Lehrer, mit welchen Namen man irgendwie auf keinen Fall eine 1 kriegt. So, also Namen sind mehr als nur Namen, sondern Namen, die haben immer was mit der Identität zu tun. Und beim Namen Gottes ist es noch viel, viel mehr so. Und das Interessante ist, dass Gott seinen Namen Mose nicht nur einmal preisgibt, der sagt, das ist mein Name, fertig, sondern er gibt ihn mehrfach preis, 3-mal. Und das Interessante dabei ist, der ist nicht immer ganz gleich. In der ersten Namensgebung haben wir vor 3 Wochen angeschaut, in Exodus 3, da sagt Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen. Gott stellt sich vor als der Handelnde, als der, der die Unterdrückung seines Volkes sieht, der dieses Leid nicht möchte, der handeln will. Und er sagt, ich werde handeln, um diesem Leid ein Ende zu bereiten. Und dann handelt er auch so. Er befreit sein Volk, führt sie durch die Wüste, versorgt sie mit aller Nahrung, die sie brauchen. Dann bringt er sie an den Berg Sinai. Dort gibt es die 10 Gebote und noch ein paar mehr. Und dann in 2. Mose 33, Vers 19, kommt die 2. Namensgebung. Da sagt er zu Mose wieder, ich will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich bin, der ich bin, wird zu, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ihr merkt, dieser neue Name, der atmet noch diesen gleichen Rhythmus. Ich bin, der ich bin, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dieser neue Name atmet den gleichen Rhythmus wie der alte. Ist nur ein bisschen präziser. Man könnte sagen, da wo der Alte noch so ein Stück weit vage war, wird es jetzt ein bisschen deutlicher. Gott sagt, ja, ich bin der Handelnde und mein Handeln wird gekennzeichnet sein von Gnade und Barmherzigkeit. Und dann, ein Kapitel später kommt es zu einer erneuten Vorstellung von Gott, wo er seinen Namen nochmals präzisiert, Kapitel 34. Da steht, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. In dieser dritten Version, da wird Gott noch deutlicher, noch präziser, was seine Identität angeht. Und das Barmherzigkeit ist das Erste, was er über sich nennt. Und das führt er dann weiter aus, was das genau bedeutet. Und wenn ich mir das im Überblick anschaue, sozusagen erste Namensgebung, zweite, dritte, dann sieht man, dass Gottes Selbstoffenbarung eigentlich ungebrochen ist. Da gibt es scheinbar keinerlei Brüche. Das entfaltet sich, diese Selbstoffenbarung, die entfaltet sich ganz stringent, linear geht die immer weiter. Ist jetzt erstmal nicht so verwunderlich, dass Gott nicht heute so und morgen anders ist. Ist ja schließlich Gott. Aber, dass er sich so vorstellt und darstellt, verwundert schon ein bisschen, wenn man dazu parallel verlaufende Geschichte anschaut. Nach diesem ersten Ich Bin und der souveränen Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, da dauert es ja nicht lang und die Menschen werden extrem undankbar. Die fangen an, gegen Gott zu stänkern. Und dann am Sinai, Mose ist ein paar Tage auf dem Berg oben, unterhält sich mit Gott. Ihr Leiter, der Leiter des Volkes, der ist ein paar Tage weg. Und sie kommen komplett ins Wanken. Sie wollen was Sichtbares. Dieser unsichtbare Gott, und jetzt ist auch noch unser Leiter unsichtbar. Das reicht ihnen nicht mehr. Sie wollen was Sichtbares, am besten einen sichtbaren Gott. Und sie gießen sich aus Gold ein goldenes Kalb und beten eine selbstgebackene Statue an. Sie verraten Gott komplett, obwohl er ein Wunder nach dem anderen für sie gemacht hat. Ihr Glaube, ihr Vertrauen in Gott ist gebrochen. Die ganze Geschichte der Menschen und auch des Volkes Israel und auch von uns ist eine Geschichte voller Glaubensbrüche und Vertrauensbrüche. Und obwohl das so ist, trotzdem, dass das so ist, weicht Gott keinen Millimeter ab. Er stellt sich immer und immer wieder als barmherziger Gott vor. Dieser Vertrauensbruch mit dem goldenen Kalb, der ist hier passiert, hier in der Zwischenzeit. Eigentlich hätte das gereicht zu sagen, Schluss mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt zeige ich euch mal, wer ich wirklich bin. Aber nein, trotz der menschlichen Brüche ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit durchgehend. Ich meine, ohne dass Gott barmherzig wäre, ohne das ginge es gar nicht. Und Barmherzigkeit ist eines der, wenn nicht das zentrale Wort, mit dem Gott in der Bibel beschrieben wird. Und im Hebräischen, da gibt es zwei Wörter, die bei uns mit Barmherzigkeit wiedergegeben werden. Da ist zum einen Hesed, und das wird mit Barmherzigkeit oder Liebe übersetzt. Und das ist ein Wort, das kommt, taucht oft im Zusammenhang mit dem Bund auf. Das ist gehört zum Wortschatz des Bundes. Und das drückt aus, Hesed drückt aus, diese unerschütterliche Liebe, die Gott zu seinen Menschen hat. Er sagt, ich gehe mit euch einen Bund ein. Und ich, meine Liebe, die ist so stark, die ist in der Lage, einen Bund am Leben zu erhalten. Selbst wenn der andere Bundespartner, der andere Vertragspartner brüchig wird. Meine Liebe deckt deine Brüche zu. Das ist Hesed. Das ist Liebe, Barmherzigkeit. Aus Liebe, aus Barmherzigkeit decke ich zu und bin ich in der Lage, einen Bund am Leben zu erhalten, den der Vertragspartner, der Bundespartner überhaupt nicht aufrechterhalten könnte. Interessanterweise wird hier in der Selbstoffenbarung Gottes ein anderes Wort verwendet. Und zwar das Wort Rahamim. Und wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort, was hier für Barmherzigkeit steht, Schoß. Ja, der Schoß. Und das kommt von Mutterschoß. Oder wenn man es ganz wörtlich nimmt, also der Wortstamm, das kommt von Gebärmutter. Gott bezeichnet sich als barmherzig, mit einem Wort, und das hat bei allen, die das gehört haben, sofort die Assoziation ausgelöst, Mutterschoß, Gebärmutter. Das ist Wort Rahamin, das ist ein Wort, das birgt viel mehr Gefühl in sich. Da schwingen mehr Dinge mit als bei dem anderen, als bei Hesed. Liebe schwingt damit, Zärtlichkeit. Gebärmutter bietet dem Leben Schutz, ist lebensspendend, die versorgt es, ihr anvertraute Wesen mit allem, was es braucht. Verzehrt sich selbst, laugt sich aus, damit das andere leben kann. Nimmt alles für das ihr anvertraute Leben in Kauf. Dieses Bild einer Mutter, eines Mutterschoßes, das malt Gott von sich, als er sich Mose vorstellt. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Allein dieser Vers, der gibt genügend Stoff für zig Predigten. Das ist ein Vers, der bietet sich an, möchte ich euch Mut machen, das in den Hauskreisen machen, mal jedes einzelne Wort zu meditieren. Was heißt es, dass Gott barmherzig ist mit mir? Was heißt es, dass er gnädig ist? Dass er langsam nur zornig wird? Dass er unendlich reich an Gnade ist? Und unendlich reich an Treue? Dass er tausendfach Gnade walten lässt? Und Schuld und Sünde und Vergehen gern vergibt? Was heißt das? Wenn ich das inhaliere, wenn ich das wirklich in mich aufnehme, dass das der Gott ist, der mich geschaffen hat, der mit mir durchs Leben geht. Wenn ich das in mich aufnehme, dann macht mich das unglaublich dankbar, weil ich merke, der ist so anders, als ich es bin. Und das ist gut so, dass er anders ist als wir. Weil sonst hätte er uns schon längst vermutlich vertilgt. Gottes Gnade für mich, die ist so groß, die ist so unerschöpflich. Ganz egal, was ich mache, welchen Mist ich baue, wie oft ich falle, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, was für seine Barmherzigkeit, ich kann nichts tun, was für seine Gnade zu groß, zu schwer, zu anstrengend wäre. Das ist unglaublich befreiend. Nichts, was du tust, kann dazu führen, dass Gott sagt, jetzt habe ich genug von dir. Seine Barmherzigkeit, die ist unerschöpflich. Und dann ist da noch dieser nächste Satz, der dazugehört. Der kommt so ein bisschen sperrig daher, oder? Jetzt geht es die ganze Zeit um Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit und dann kommt, aber er lässt keineswegs ungestraft, Sünde lässt er keineswegs ungestraft, sondern die Schuld der Väter sucht er an den Kindern und Kindeskindern heim, an der dritten und vierten Generation. Können wir denken, Mensch, was ist jetzt plötzlich mit der Gnade passiert? Wo ist die Barmherzigkeit? Der bestraft Enkel und Urenkel für das, was die Opas und Uropas gemacht haben? Ich verstehe das folgendermaßen. Gott sagt, ja, Schuld hat Konsequenzen. Und wenn Schuld keine Konsequenzen nach sich ziehen würde, wie könnte das dann mit Gnade zusammengehen? Wenn Schuld keinerlei Konsequenzen hätte, bräuchte es keine Gnade. Aber das Entscheidende ist das Verhältnis von Gnade und Schuld. Tausende Generationen Gnade und Barmherzigkeit. 3 bis 4 Schuld. Und ich weiß nicht, was so ein Satz mit euch macht, dieses, dass Enkel und Urenkel sozusagen heimgesucht werden. Vielleicht kann da manchmal das Denken hochkommen, wenn einem was Komisches passiert, Mensch, ist das die Strafe, weil der Opa, der Uropa, die Oma irgendwas gemacht hat. Ich glaube, wir lesen hier in diesem Vers, das ist keine ausgearbeitete, systematisch-theologische Darstellung darüber, was passiert eigentlich mit Schuld, welche Auswirkungen hat Schuld. Sondern was Gott hier macht, ist, er stellt sich ja selber vor. Das ist eine Selbstvorstellung. Und er bezieht in seine Selbstvorstellung, bezieht er die konkrete Geschichte seines Volkes mit ein. Und die mussten in diesen 40 Jahren der Wüste, mussten die erfahren, dass die Schuld ihrer Vorfahren, dass die tatsächlich 3-4 Generationen beeinflusst hat. Aber um was es hier nicht geht, ist, so und so passiert es immer. Ja, jede Schuld trifft Generation 3 oder 4. Ich glaube schon, dass es Schuld gibt, die Langzeitauswirkungen hat. In Deutschland können wir da ein Lied von singen, sozusagen, dass wir immer noch sozusagen, dass das Erbe, dass unsere Vorfahren, des Nationalsozialismus, dass uns das anhängt. Dass das nicht einfach weg ist mit dem, was da vor 70 Jahren passiert. Das ist nicht einfach vorbei und gegessen. Aber die zeitlose Wahrheit, wenn ich das so sagen kann, ist, dass Gott tausendfach gnädiger und barmherziger ist, als er es müsste. Im konkreten Fall hier, der schließt Gott, obwohl das Volk ihm untreu wurde, schließt Gott mit dem Volk einen Bund. Er sagt, ganz egal, was passiert, ihr seid mein Volk. Wie eine Mutter immer Mutter sein wird. Sie kann eine gute oder eine schlechte Mutter sein, aber sie ist immer eine Mutter. Wie das Kind zur Mutter, gutes oder schlechtes Verhältnis haben kann, aber die Mutter ist immer eine Mutter. Wie der Vater nie aus seiner Vaterrolle rauskommt. So sagt Gott, so unverbrüchlich gehe ich diesen Bund mit euch ein. Vielleicht seid ihr gute, vielleicht seid ihr schlechte Bundespartner. Aber ich bin der Gnädige und der Barmherzige. Und das überwiegt alles. So, ich weiß nicht, wie euch das geht, dieses ganze Bundesgeschehen und dass die da irgendwie sich ein goldenes Kalb machen und diese Statue anbeten, ist ja relativ weit weg so für uns und aus unserem Alltag. Und ich würde gerne mit euch noch ein Beispiel von Jesus anschauen, wo deutlich wird, wie er diesen Charakter zu Gottes, der Barmherzigkeit, wie er den gelebt hat. Aus Johannes 8. Da lesen wir, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Da bringen die Frommen eine Frau zu Jesus. Eine Frau, die offensichtlich gerade gesündigt hat. Die ist offensichtlich gerade vom rechten Weg abgekommen. Ganz nebenbei bemerkt, wo ist eigentlich der Mann? Schon mal aufgefallen? Die schnappen sich nur die Frau. Nichts von Chancengleichheit zu der damaligen Zeit. Die Frau ist dran. So, aber jetzt laut dem Gesetz, was Mose mal gegeben hat, laut diesem mosaischen Gesetz, wäre die Todesstrafe in Ordnung gewesen. Auf Ehebruch steht Todesstrafe. Jetzt war das Ganze eine Fangfrage für Jesus. Denn entweder entscheidet er nach dem mosaischen Gesetz Todesstrafe, dann hätte er aber Schwierigkeiten mit den Römern gekriegt, weil nur die Besatzungsmacht Todesstrafen verhängen kann. Nur die Besatzungsmacht kann über Leben und Tod entscheiden. Hätte er sich gegen die Todesstrafe entschieden, um mit den Römern nicht in Konflikt zu kommen, dann hätten die Juden was in der Hand gehabt, sagen, er ist definitiv nicht Gottes Sohn, gehört nicht mehr zu uns, er ist nicht Teil unserer Religion, er hält sich nicht an das jüdische Gesetz. Eigentlich eine ausweglose Situation. Das ist aber noch eine andere Art von Fangfrage. eine subtilere. Nämlich diese Frage, bist du Gott oder nicht? Bist du so barmherzig? Bist du so gnädig, wie es nur geht, ohne Sünde zu verharmlosen? Bist du so gnädig, bist du so barmherzig, wie Gott sich vorstellt, ohne gleichzeitig Sünde einfach egal, als egal zu betrachten? Natürlich, Jesus besteht diesen Test, er ist schließlich Jesus. Und indem er die Einzelnen an ihre eigene Schuldhaftigkeit erinnert und wie sie sind, die tausendfach auf Barmherzigkeit angewiesen sind, da lassen sie ihre Steine fallen, die sie schon in der Hand hatten. Und die Älteren lassen sie zuerst fallen, denen wird bewusst, wie viel tausend Male, tausendfach Gott ihnen schon barmherzig war. Wie oft sie es schon hätte treffen müssen. Und danach die Jüngeren, die irgendwie noch selbstgerechter sind. Und dann, und das finde ich das Wunderschöne, dann kommt Jesus wahres Gesicht, dann kommt Gottes wahres Gesicht voll zum Vorschein. In den Versen 9 bis 11, da steht die Frau noch am Pranger. Die ist gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Die ist gerade dem Tod entkommen. Und Jesus sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Du darfst gehen. Einfach so. Anstatt mit Steinen überschüttet er diese Frau mit Barmherzigkeit. Anstatt dass Steine auf sie einprasseln, badet er sie in Barmherzigkeit. Völlig unverdient. Das hätte ich fast gesagt, weil er nicht anders kann. Weil er Gottes Sohn ist. So ist Gott nun mal. Tausenden Generationen bin ich barmherzig. Sie hat nichts gemacht. Nichts gemacht, was eine Begnadigung verdient hätte. Hier ist noch nicht mal von Bereuen, von Umkehr oder irgendwie sonst was die Rede. Jesus erbarmt sich über sie. Und weist danach darauf hin, dass sie nicht mehr an Gottes Ziel für ihr Leben vorbeileben soll. Und wir wissen nicht, wie ist weiter mit dieser Frau gegangen, was ist weiter mit ihr passiert. Aber ich wette, diese radikale Erfahrung der Barmherzigkeit, die sie aus heiterem Himmel getroffen hat, war der Himmel heiter, offen, hell, freundlich, wo sie eigentlich was anderes erwartet hat, die hat die nie wieder vergessen. Ich bin mir sicher, die hat sie nie wieder vergessen und die hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Gnade und Güte und Barmherzigkeit, die bewirken Umkehr, wie Paulus das im Römerbrief schreibt. Barmherzigkeit kommt immer und immer und immer wieder als zentrale Eigenschaft Gottes vor. In den Seligpreisungen, wer weiß, wie viele Seligpreisungen es gibt? Okay, es gibt 9. Es gibt 9 Seligpreisungen. Und im Biblischen ist ganz oft, wenn man eine ungerade Zahl hat, lohnt es sich, auf die Mitte zu gucken. Was ist das Zentrum? Seligpreisung Nummer 5. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Bei allen anderen Seligpreisungen, da bekommen die da gepriesen werden, bekommen irgendwie mehr zurück, als sie investieren, wenn man so möchte. Selig sind die geistlich Armen, denn sie werden das Himmelreich besitzen. Ja, den Armen wird das Himmelreich versprochen. Den Barmherzigen, die kriegen nur in Anführungsstrichen Barmherzigkeit zurück. Die Barmherzigen, die kriegen Barmherzigkeit zurück. Sie sind nämlich schon ganz bei Gott. Mehr geht nicht. Wenn Gott, Gottes Charakter barmherzig ist, dann gibt es kein mehr als das. Was heißt es jetzt, einen Gott zu lieben, der barmherzig ist, ihn mit unserem ganzen Sein zu lieben? Welche Liebesreaktion wünscht sich dieser Gott von uns, der von sich sagt, ich bin der Barmherzige? Ich glaube, das eine muss man fast gar nicht sagen, dass wir ihn dafür verehren. Dass ich ihn dafür ehre, weil er mit mir unendlich barmherzig ist. Und dass wir dann ebenso barmherzig sind. Dass wir, wie dieses Bild dieser Gebärmutter, dass wir Lebensspenden sind. Versorgend, beschützend, auferbauend, uns komplett hingeben, an den anderen. Dass wir die Barmherzigkeit weitergeben, die wir von Gott pausenlos empfangen. Ich bin pausenlos. Jede Sekunde bin ich auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Ich kann gute Dinge tun, die an sich irgendwie gut sind. Und da können trotzdem schlechte Motive dabei sein. Ich kann jetzt eine Predigt halten, was irgendwie wahrscheinlich nichts Schlechtes ist. Und gleichzeitig können in mir Dinge abgehen, wie ich hoffe, ihr findet mich gut. Oder ich hoffe, das findet irgendjemand gut. Oder ich hoffe, das hat die und die Auswirkung. Oder das sozusagen parallel auf einer tieferen Schiene, während man was Gutes tut, oft manchmal vielleicht eigensinnige Motive mitschwingen. Ich bin permanent, jede Sekunde meines Lebens, auf den barmherzigen Gott angewiesen, weil er mich viel besser kennt als ich mich selber und als andere sowieso. Wenn mir das bewusst ist, dass ich jeden Moment meines Lebens auf Gottes Gnade und barmherzig angewiesen bin, dann will ich das gerne weitergeben. Manchmal wird ja so ein Widerspruch aufgemacht zwischen dem heiligen Gott, der so ganz anders ist als wir sind, der so heilig ist, dass man sich ihm eigentlich nicht nahen kann, und dem Barmherzigen, der sich aus Liebe zu dieser Welt selbst verzehrt. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Im Alten Testament, da sagt Gott, seid heilig, wie ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Ganz klar, seid heilig, das ist euer Auftrag. So, und jetzt echot Jesus dieses Gebot wieder. Und wie so ein Widerhall sagt er in Lukas 6, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig zu sein, das verwendet Jesus synonym zum Heiligsein. Barmherzigkeit ist das Größte. Wir haben vorhin ein paar Verse aus Psalm 103 gehört. Da wird davon gesagt, dass Gott uns mit Barmherzigkeit krönt. Die größtmögliche Würde, die er uns verleiht, trotz unserer Brüche, ist seine Barmherzigkeit. Ein mehr als Barmherzigkeit, das geht nicht. Thomas von Aquin, der hat dazu Folgendes gesagt. An sich ist die Barmherzigkeit die größte der Tugenden, denn es gehört zum Erbarmen, dass es sich auf die anderen ergießt und, was noch mehr ist, der Schwäche der anderen aufhilft. Und das gerade, das Aufhelfen, ist die Sache des Höherstehenden. Deshalb wird das Erbarmen gerade Gott als Wesensmerkmal zuerkannt. Und das heißt, dass darin am meisten seine Allmacht offenbar wird. An der Barmherzigkeit wird Gottes Allmacht am deutlichsten, weil er da Leben spendet, in das Tote hinein Leben gibt. Ich bin überzeugt davon, dass das unsere Aufgabe ist, eigentlich unser natürlicher Impuls sein sollte, diesen Gott wiederzuspiegeln. Wie kann das konkret gehen? In der Kirchengeschichte, da haben sich so zweimal sieben Werke der Barmherzigkeit quasi geeinigt. Und die ersten sieben Werke, die sind relativ klar. Die würde man so vielleicht erwarten. Das sind die sogenannten leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Da heißt es, auf der linken Seite sind die Hungrigen speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen, die Toten begraben. Das sind all diese Punkte aus dem Gleichnis aus Matthäus 25. Aber Jesus sagt, das, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir das tun, dann handeln wir barmherzig, dann helfen wir anderen auf. Und dann gibt es noch die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Die sind ein bisschen, die hätte ich so zuerst nicht erwartet, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wenn man sich die genau überlegt, dann sind die auch zutiefst, dann ist es zutiefst barmherzig, wenn man so handelt. Nämlich die unwissenden Lehren, ihnen das zu sagen, was wir wissen, ihnen einen barmherzigen Gott vorzustellen, den Zweifelnden das Richtige zu raten, die Betrübten trösten, die Sünder zurechtweisen. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Es ist kein Akt der Hochmut oder der Härte, sondern es ist ein Akt der Barmherzigkeit, zu sagen, mein Freund, ich sehe da was in deinem Leben, ich glaube, prüfe, ob du nicht an Gottes Willen für dein Leben vorbeilebst. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. die Lästigen geduldig ertragen. Und das finde ich das Schwierigste, das Nächste, denen, die uns beleidigen, nicht nur verzeihen, sondern gerne verzeihen. Wenn das gerne da nicht stünde, wird man das noch irgendwie vielleicht hinkriegen, aber gerne auch noch verzeihen. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Spiegelt den barmherzigen Gott wider, der gerne uns verzeiht und für die Mitmenschen beten. Mich hat diese Liste inspiriert. Sie hat mich dahingehend inspiriert, mit offenen Augen in die nächste Woche zu gehen. Vielleicht kommt euch diese Woche jemand über den Weg, läuft euch jemand über den Weg, wo ihr sagt, ich glaube, hier kann ich was von Gottes Charakter, nämlich seine Barmherzigkeit, ganz praktisch dieser Person nahebringen. Und ich wünsche euch eine Woche, in der ihr persönlich Barmherzigkeit erfahrt. Von anderen Menschen, von Gott. Und dass es auch eine Woche wird, wo ihr diese Barmherzigkeit weitergeben könnt. Gott segne euch. Amen.